Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wir befinden uns mitten in, nein nicht mitten, in der zweiten Einheit dieser Reihe Herzmuskeln. Und dieser Text, den Thorsten vorgelesen hat und diese Zitate von Zitzelern, die letzte Woche mit diesem Vers gelebt haben oder versucht haben, mit ihm zu leben, hat schon mit dem Thema heute zu tun. Herzmuskeln. Herzmuskeln bedeutet, wir machen 4 Wochen Cardio-Training für die Seele. Training geht ja in der Regel so oder immer so. Durch wiederholende Übungen verändert man seine eigene Konstitution. Wiederholende Übungen, Konstitution. Wiederholende Übungen, das heißt, es geht am Anfang meistens nicht so ganz leicht von der Hand. Man braucht ein bisschen Disziplin, man braucht ein bisschen langen Atem, darf nicht so schnell aufgeben. Aber dann verändert sich etwas. Man wird schneller oder stärker oder schlauer, je nachdem, was man trainiert. Und dann verändert sich Konstitution. Was am Anfang schwer fiel, fällt jetzt leichter. Training verändert dich. Das ist das Ziel. Training verändert dich. So, das Ziel des Glaubens an Jesus Christus ist tatsächlich, Konstitution zu verändern, nämlich ihm selbst ähnlicher zu werden. Etwas von seiner Konstitution zu bekommen. Und darum schauen wir in dieser Reihe Jesus an und versuchen, seine Art zu leben einzuüben, zu trainieren. So, und jetzt geht es bei Jesus nicht um körperliche Fitness, vielleicht war fit, keine Ahnung. Es geht um geistliche Fitness und darum nennen wir das Ding Herzmuskeltraining, Herzmuskeln. Jesus hatte ein gutes Herz und zwar nicht im biologischen, sondern ich meine im charakterlichen, geistlichen Sinne und wir trainieren unser eigenes. So, heute, das lest ihr da oben schon, Ruhepuls, ein Herz, das Rhythmus kann. Ihr seht da vorne ein Zahnräderwerk oder wie soll man das nennen? Ich verstehe später, warum das da ist. Wir arbeiten uns jedenfalls so von links nach rechts durch dieses Zahnrädermaschinchen durch. Und wir beginnen ganz links, nämlich bei der Predigt von Matze letzten Sonntag. Da ging es um das Herz, das liebt. Ein Herz, das liebt. Und es ist wichtig, dass wir das nochmal kurz in Erinnerung bekommen, oder wenn du nicht da warst, ganz kurz wenigstens weißt, um was es da ging. Denn das ist eigentlich die präziseste Beschreibung eines Herzens, das dem Herz von Jesus ähnlich ist. Ein Herz, das liebt. Man kann sagen, das Ziel der Dinge, der Sinn des Lebens, Bestimmung des Menschheit ist eigentlich, ich weiß, es ist verkürzt ausgedrückt, aber ist im Kern Liebe. Geliebt werden und lieben zu können. Matze hat das letzte Mal erklärt, wie so ein Herz funktioniert. Ihr seht es da oben. Gottes Liebe, die das Ganze erstmal überhaupt trägt und dann die unser Herz füllt sozusagen und wir können das dann weiterpumpen. Das Herz, was schlägt, Liebe aufnimmt, Liebe weitergeht und auch sich selbst mit Liebe versorgt. Und dahinter steckte der Bibelvers, den viele kennen, wo Jesus sagt, das ist das höchste Gebot. Liebe Gott, deinen Nächsten, auch dich selbst, wie dich selbst. So, okay. Und an irgendeiner Stelle hat Matze so sinngemäß jedenfalls gesagt, da steckt ein Rhythmus drin in diesem Liebe aufnehmen, Liebe weitergeben. Da steckt ein Rhythmus drin. Und bei diesem Rhythmus setze ich heute an. Also, es geht heute darum, wie finden wir einen Rhythmus zwischen geben und bekommen, zwischen aufnehmen und weitergeben, zwischen aktiv sein oder zwischen regenerieren und aktiv sein, regenerieren und aktiv sein. So. Wie kommen wir da in einen Rhythmus? Und ich weiß, ich spreche über dieses Thema Rhythmus nicht zum ersten Mal heute. Und wir werden es wahrscheinlich immer und immer wieder tun. Weil das so wichtig ist und weil wir glauben, da liegt ein Schlüssel drin in diesem Rhythmus. Da liegt ein Schlüssel drin, um so leben zu können, wie Menschen leben könnten. Wie Gott Leben sich erdacht hat. Sportler, die echt fit sind, da unten lest ihr das Wort Ruhepuls. Sportler, die echt fit sind, Hochleistungssportler haben einen extrem niedrigen Ruhepuls. Also wenn sie runterfahren, das können wir alle, aber wenn sie runterfahren, dann geht ihr Ruhepuls irgendwie runter bis auf, ich habe gelesen, bis auf unter 30 in einigen Fällen. Und wenn ich das richtig weiß, ist sogar tatsächlich ihr Herzvolumen größer als meins zum Beispiel. Da ist also sozusagen, wenn das Ding Gas gibt, ist da mehr Umsatz drin. Und wenn es runterfährt, fährt es weiter runter, niedrigerer Ruhepuls. Also ein niedriger Ruhepuls ist ein Zeichen für einen trainierten Körper. Hier hat Training Konstitution verändert, Herzvolumen verändert. So, Jesus hatte im übertragenen Sinn einen extrem niedrigen Ruhepuls. Der konnte Gas geben, wie gestört, sag ich jetzt mal, Gas geben, wie gestört, und er konnte runterfahren, wie ich das kaum kann. Wie kein zweiter. Sein Herz konnte Rhythmus zwischen Aktivität und Ruhe. Es gibt eine Szene im Leben von Jesu, wo diese beiden Gas geben wie gestört und runterfahren wie kein zweiter, wo das in einer Szene zusammenkommt, in wenigen Versen, fast im gleichen Atemzug genannt wird. Und diese Szene lese ich euch vor. Ich habe gerade vergessen, wo das steht, aber ich glaube, es ist Markus 2 oder 1. Jedenfalls am Anfang. Am Abend nach Sonnenuntergang brachten die Leute alle Kranken und alle Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt hatte sich vor dem Haus versammelt. Jesus heilte viele Menschen von allen möglichen Krankheiten und trieb viele böse Geister aus. Er ließ die bösen Geister nicht zu Wort kommen, denn sie wussten genau, wer er war. Gas geben. Jetzt, am nächsten Morgen, verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Simon und seine Gefährten zogen ihm nach und fanden ihn. Alle suchen dich, sagten sie. Jesus antwortete, wir wollen jetzt weitergehen, in die umliegenden Dörfer. Ich muss auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. Diese Geschichte, diese kleine Begebenheit, ist gar nicht so eine richtige Geschichte, ein kleiner kurzer Bericht, beginnt mit Herzrasen. Ja, der erste Teil. Versucht euch mal da reinzudenken. Es ist Abend, nach Sonnenuntergang steht da. Feierabend ist da normal angesagt. Bierchen, Füße hoch, so. Nicht so hier, denn eine nicht geringe Menge Menschenmassen strömen auf dieses Haus zu. Da steht, die ganze Stadt versammelt sich vor der Hütte. Da ist es schwierig, da runterzufahren. Und die wollen alle was von Jesus. Konkret, sie wollen Gesundheit. Okay, Jesus macht sich an die Arbeit nach Sonnenuntergang. Seine Jünger, so stelle ich mir das jetzt vor, beruhigen die Leute, sagen ihnen, sie sollen sich erstmal irgendwie hinsetzen, einer nach dem anderen, irgendwie sowas. Ja, Jesus hört dem ersten zu, hilft ihm, die nächsten drängeln schon. Mütter mit Hoffnung in den Augen bringen ihre weinenden Kinder. Alte betteln. Ein paar Leute verhalten sich merkwürdig. Da sind ein paar schräge Leute drunter, wo ihre bloße Anwesenheit schon so ein bisschen Unheimlichkeit verbreitet. Ja? Manche sind aggressiv. Und dann sind da Leute, die sind überglücklich, nämlich die denen Jesus irgendwie geholfen hat. Ja? Sie wollen ihn umarmen, sie wollen erzählen, unbedingt noch der Bekannten vorstellen oder so. Die muss ich kennen. Das ist schön und auch das ist Stress. Also da ist Stress an diesem Abend, da fließt Energie. Da wird Jesu Liebe, wenn man diesen Herzschlag anguckt, da pumpt er Liebe in diese Menschen. Da wird Jesu Liebe, Gottes Liebe zu diesen Menschen sehr konkret. Aber es fordert ihn völlig. Und da ging es nicht nur um Schnupfen oder so und Wehwehchen, sondern, so wird es da beschrieben, da hat Jesus mit Mächten zu tun, die man ganz schwer nur greifen kann, die gegen das sind, was er da tut, die man besser nicht zu Wort kommen lässt, ist eine merkwürdige Formulierung da. Also da ist Stress, könnt ihr euch diese Situation vorstellen, diese Atmosphäre, die einen auslaugt, auch wenn da Gutes, sehr Gutes passiert. Also kurz, Jesus kannte Stress. Das ist eigentlich schon der Hauptgedanke aus diesem ersten Teil. Jesus kannte Stress. So ist das Leben. Das ist nicht mehr der wichtigste Gedanke, aber der zweitwichtigste dieser Predigt. So ist das Leben. Die Zeit rast und manchmal überfällt sie uns mit den Ereignissen, die da ablaufen und überfordert unsere Kapazitäten oder fordert sie zumindest total. Wir können gute Pläne machen, wir können Kalender synchronisieren, wir können den Tag strukturieren, aber manchmal passiert einfach zu viel und wir sind nicht in der Lage, aus dem Vielen jetzt mal ganz schnell weniger zu machen. Du hast deine Zeit und Kräfte eingeteilt, aber dann kommen diese Dinge wie eine Welle. Und sie drücken sozusagen die Zeit, die du hast, auf eine blöde Art und Weise zusammen. Und du sagst, ich habe zu wenig, obwohl du noch so viel hast wie vorher. Ich habe zu wenig Zeit für all das. Die Welle, die besteht aus klingelnden Telefonen. Sie besteht aus E-Mails, die plötzlich nicht sich wegklicken lassen, sondern sich um total Wichtiges und total Langes drehen. Sie bestehen aus aufgeschlagenen Kinderknien. Sie bestehen aus Freunden, die anrufen und jetzt gleich mal vorbeikommen können. Und du freust dich aber. Die Zeit wird geringer. Sie besteht vielleicht auch aus Freunden, mit denen du unbedingt mal reden musst. Jetzt, weil es wichtig ist. Oder sie besteht aus Ideen deines Chefs. Oder sie besteht aus Fehlern deiner Mitarbeiter. Oder sie besteht aus Geburtstagseinladungen. Oder und so weiter. Dinge, die passieren und die wir mit Planung nicht gut in den Griff kriegen. Der Puls geht hoch, muss er. So, gegen eine Welle kannst du erstmal nichts machen. Wir reden meist weniger von einer Welle. Meistens reden wir von einem Berg, der da vor uns ist. Ja? Welle finde ich irgendwie schöner, weil die kommt auf dich zu, selbst wenn du weggehst. Die kommt auf dich zu, da kannst du nicht viel machen. Du denkst vielleicht, hey, so kann das nicht lange weitergehen. Es geht aber weiter und deswegen machst du weiter. Stress. So, und wie gesagt, wie bei Jesus, vieles davon, ich weiß nicht, ob Jesus das jetzt Spaß gemacht hat, aber ich würde sagen, vieles davon macht Spaß, ist gut. Ja, vieles ist wichtig, was du da machst. Nicht einfach nur sinnloses Zeug. Aber auch das Gute, auch wenn Menschen dir überschwänglich danken, es powert aus. Fakt ist, das Leben, die Zeit ist etwas, das erstmal einfach abläuft mit seinen Ereignissen, die auf dich zukommen. Zeit ist bekanntlich relativ und manchmal läuft sie relativ schnell. Und du steckst da drin. Also der erste hilfreiche Gedanke für mich in dieser kleinen Szene um Jesus da ist erstmal, so ist das Leben. Selbst bei Jesus, ja? So ist das wohl. Ich bin nicht Gott und deswegen habe ich noch weniger Einfluss auf Jesus, auf die Dinge, die da passieren. Auf die Ereignisse. Ich habe nicht keinen Einfluss, aber ich habe vielleicht nicht so viel, wie ich mir manchmal einbilde. Ich dachte, bei den ganzen Stressbewältigungsseminaren und Zeitmanagementbüchern und was man alles lest, und ich finde das übrigens sau wichtig. Ich lese solche Sachen auch. Aber manchmal hat man bei all dem mittlerweile das Gefühl, man ist fast selber schuld, wenn man zu wenig Zeit hat. Und ein guter Teil des Stresses ist auch einfach mal da, ohne dass ich ihn direkt abstellen kann. Die Welle, die da kommt. Es stimmt ein bisschen, man darf heute auch nicht zu viel Zeit haben, dann werden Leute auch skeptisch, wie ist das? Aber wenn Leute unter Arbeit zusammenbrechen, fragt man sich auch, desorganisiert oder was ist da los? Ja. Also erstmal gefällt mir deshalb diese Story, Jesus kennt Stress. Da kommt eine Welle und er kann erstmal nichts anderes machen als Gas geben. So egal, ihm passiert das. Wenn du das nächste Mal in so einer Welle steckst und denkst Stress und denkst, Mensch, ich habe mein Leben gar nicht am Griff, dann kannst du vielleicht denken, okay, sei es drum. Jesus und ich, wir beide haben die Zeit eben nicht so im Griff. Anders gesagt, ein bisschen ernsthafter, wenn du bei so einem Thema Rhythmus, vielleicht, ich habe eben gesagt, wir haben schon oft darüber geredet, vielleicht denkst du seit Jahren, ja, krieg ich nicht auf die Reihe, nicht so wie ich wollte. Wenn das bei dir nicht gut funktioniert, dann ist das ist nicht das Letzte, was ich heute sage, weil dann ist das zuerst mal auch etwas Normales. Für mich ist es ein Dauerthema, seit Jahren. Seit ich arbeite zumindest, sagen wir mal. Also als ich studierte, das war noch zu einer Zeit, wo Studium das Laid-Back-Zeit deines Lebens ist. Ich glaube nicht, dass damals Rhythmus besser funktionierte bei mir, aber ich hätte zumindest gekonnt. Aber mindestens seit ich arbeite, ist das ein Dauerthema. Wie kriege ich Ruhe in mein Leben, wenn es hektisch ist, wenn es aktiv ist? Ein ewiges Suchen nach diesem Rhythmus. Und ich glaube irgendwie, dass es manchen von euch auch so geht. Manchmal gelingt mir das gut, morgens um 7.35 Uhr, ist mein Haus leer, meine Töchter und Frau sind weg. Und bis 8, bis ich an den Schreibtisch gehe, ist da 25 Minuten Zeit. Keiner will was von mir, keiner ruft in der Zeit an. Und dann gelingt es gut. Manchmal habe ich da Stille, lese etwas, Bibel oder so, bete, Tagebuch. Manchmal kann man in diesem Tagebuch Monate keinen Eintrag finden. Jahre. Also manchmal gelingt es gut und manchmal gelingt es schlecht. Wir haben hier mal 365 Tage lang das Buch gelesen, die Bibel gelesen, immer so Abschnitte, so als ganze Gemeinde einmal durch die Bibel. In den ersten Wochen war ich gut dabei. Dann bin ich rausgeflogen. Irgendwann bin ich wieder eingestiegen. So. Also, mein Erleben ist, das ist ein Rhythmus zwischen es klappt und es klappt nicht. Aber das ist nicht ein kontinuierlicher Rhythmus über Jahre. So, es ist ein Auf und Ab. Manchmal habe ich beim Joggen, mein, gebetet und das Gebet durch das Vaterunser strukturiert. Wunderbarer Rhythmus. Oder ich habe versucht, den Tag durch das Vaterunser zu strukturieren. Funktionierte, manchmal funktioniert es nicht. Manchmal will ich mir Auszeiten nehmen und dann lasse ich es sein. So, also das Auf und Ab, ja? Man kann sagen, jetzt kann man sagen, das ist ja ein Krampf, was du da machst. Hör doch auf damit. So, funktioniert doch nicht. Voll im Rhythmus, wieder draußen im Rhythmus, aus dem Rhythmus, voll drin. Das ist ein Krampf. Oder man kann sagen, so ist das Leben. Und das heißt noch lange nicht, dass du aufgeben solltest. Und ich finde, das ist im Glauben an Gott, im Versuchen, Jesus ähnlicher zu werden, in allen Bereichen so. Es gibt das Ideal und Jesus lebt es vor und es gibt die Realität und die ist anders, meine. Ja? Und dennoch ist das nicht etwas, was frustrieren soll, sondern ich habe das Gefühl, Jesus sagt, diese Spannung zwischen Ideal und Real, die halte aus. Genau da drin spielt sich Glauben ab. Lies mal die Bergpredigt, da legt Jesus die Latte ultra hoch, wie Leben aussehen soll. Und sagt, so lebt mal richtig. Und gleichzeitig sagen die Evangelium, ihr seid von Gott geliebt, auch wenn ihr diese Latte nie erreicht. Das ist die Spannung. So sieht Realität aus, aber das ist das Ideal. Und Jesus ist nicht einer, der sagt, hey, lass uns die Realität angucken, das Ideal aufgeben. Was soll das? Und er ist nicht der, der sagt, solange du nicht am Ideal ankommst, ist dein Leben verpfuscht. Also diese Spannung, in dieser Spannung geschieht Glauben. Es macht es manchmal ein bisschen anstrengend und es macht es manchmal so hoffnungsvoll. Auch in diesem Punkt kriege ich einen Rhythmus in mein Leben. Werde ich durch Training besser? Und ich glaube, ja. Also, wenn dein Leben in dieser Frage Rhythmus eine Katastrophe ist, up and down seit Jahren, dann sagt dir auf der einen Seite, das ist okay. Und sagt dir auf der anderen Seite, ich gebe nicht auf. Real und ideal. So, okay, Stress gehört dazu. Das war bei Jesus genauso. Aber jetzt kommt der zweite Teil und der ist mir der wichtigere. Jetzt kommt der Teil, wo wir von Jesus lernen können. Wo wir von dem, wie er lebt, überlegen können, hey, wie könnten wir das trainieren, um unsere Konstitution zu verändern. Jetzt kommt der Teil, wo Jesus in dieser Geschichte etwas tut, was eigentlich total verrückt ist, fast rabiat, fast unverantwortlich. Wir würden das wahrscheinlich nicht so machen. Das sollten wir uns abschauen. So. Und was er da tut ist, Jesus hält die Zeit an. Jesus hält die Zeit an. Er steht frühmorgens auf. Übrigens finde ich, das ist ein Merkmal großen Charakters. Ja, früh aufstehen. Also abends lange feiern können, morgen früh aufstehen. Mal so am Rande. Jedenfalls, er ist weg. Er ist weg. Jünger, Panik. Wo ist er? Menschenmassen rollen schon wieder an. Ja, Chef nicht da. Er zieht sich, wie gesagt, fast brutal, finde ich, aus der Situation raus. Und ist weg. Stundenlang, Handy aus. Versteckt sich fast. Das ist krass. Sein Terminkalender ist voll. Die 24 Stunden fangen an zu ticken. Und die Zeit rast und er klingt sich einfach aus. Das ist der Punkt, wo ich finde, dass wir von Jesus lernen sollten. Und wie? Das schauen wir uns gleich genauer an. Meine Hauptaussage ist jedenfalls die, du brauchst Momente, in denen die Zeit stillsteht. Du brauchst Momente, in denen die Zeit stillsteht. Und dazu schauen wir uns jetzt einen kleinen Videoclip an. Ihr werdet erst am Schluss, glaube ich, verstehen, was der Clip soll. Wir brauchen Momente, wo wir die Zeit anhalten. Oder wo die Zeit zumindest sehr verlangsamt abläuft. So dass wir uns selbst und das Leben, in dem wir da stecken und die Probleme, die Gefahren und auch diese festen Abläufe irgendwie mal betrachten können. Einen Überblick gewinnen über die Lage. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Momente, wo wir die Zeit anhalten, um Gottes Stimme zu hören. Das ist das, was Jesus da tut. Er geht an eine abgelegene Stelle, um zu beten. Er hält die Zeit an, obwohl sie da draußen weiter rast. Weil er das braucht. Und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Jesus, ich meine, von wem sollte man sonst sagen, dass er wirklich nah dran ist an Gott? So nah, dass man sagt, Jesus und Gott sind eigentlich eins. Und trotzdem weiß er, ohne dass ich die Zeit anhalte, ohne dass ich mich der Welt entziehe, kann ich meinen Vater nicht hören. Ich brauche Ruhe, ich brauche Einsamkeit, ich brauche stillstehende Zeit. Ich kann ihn sonst nicht hören. Krass, wenn man das sogar von Jesus sagen muss, dass er das braucht. Kann es sein, dass er vielleicht deshalb so nah an Gott war, deshalb eins mit Gott war, weil er das konnte, solche Zeiten in seinen hektischen Alltag einbauen. Runterfahren, sich entziehen, Ruhepuls auf 30. Also du brauchst Momente, in denen die Zeit stillsteht, meine Hauptaussage heute. Sonst wirst du nur sehr, sehr schwer mit Gott in Kontakt bleiben können. Und sonst wirst du auch nur sehr, sehr schwer mit dir selbst in Kontakt bleiben. Man kann sich in dieser Welle selbst verlieren. Was da passiert, wenn die Zeit anhält, das ist eigentlich etwas total Schlichtes. So schlicht wie diese Sonne, die sich dieser Mensch da ins Gesicht scheinen lässt und die er einfach mal genießt. Wenn du die Zeit anhältst, dann weißt du wieder, wer Gott ist. In diesen Zeiten weißt du wieder, wer Gott ist, wer du selbst bist und wie sehr er dich liebt. Punkt. Ich würde sagen, auf diese einfache Sache kann man es reduzieren. Was solche Zeiten in uns auslösen. Wieder erkennen, wer Gott ist, wie Gott ist. Wieder erkennen, wer ich bin. Und verstehen, begreifen, ahnen, wie sehr Gott mich liebt. Und das ist nichts anderes, als wenn das Herz mit Liebe gefüllt wird, um es nachher weitergeben zu können. So, und wenn das regelmäßig passiert, dann glaube ich, dass deine Konstitution sich verändert. So, selbst Jesus muss das immer wieder hören. Wer Gott ist, wer er selbst ist, wie sehr Gott ihn liebt und was sein Auftrag ist. So, und dann passiert in diesen Zeiten noch was. Du erkennst dich selbst und du triffst Entscheidungen. Also dieses kleine Bild, und da kann man das sehen, wo er sich selbst da so aufmerksam betrachtet. Du erkennst dich selbst und du triffst Entscheidungen. Jesus geht nicht zurück danach. Ne? Er sucht nicht irgendwie Ruhe und dann geht er wieder in das Alte zurück. Ich glaube nicht, dass er das von Anfang an geplant hatte. Ich glaube, das ist ihm bewusst geworden in dieser Zeit da. Nach der Zeit weiß er, okay, das ist mein Weg. Da gehe ich lang. So, die Momente, an die ich zurückdenke, wo ich echte, wichtige Entscheidungen getroffen habe, oder wo ich etwas verstanden habe über mich, oder wo ich etwas verstanden habe über Gott, das sind meistens die ruhigen Momente. Ich würde fast wagen zu sagen, immer. Ah, nicht immer, aber meistens. Ich habe letzte Woche ein paar Leute gebeten, ihr habt die Zitate da gesehen, mal jeden Tag irgendwo mehrmals anzuhalten, sich diesen Bibeltext anzuschauen und Gott zu suchen. Und jemand schreibt von einer Entscheidung, die in dieser Zeit gefällt wurde. Ich zitiere das mal. Ich habe diese Woche ein schweres Gespräch geführt mit einem echt wichtigen Menschen. Und letzte Woche habe ich noch nicht mal im Traum daran gedacht, dieses Gespräch zu führen. Es ging um Schuld meinerseits, um etwas Großes, etwas, das zwischen Gott und mir und zwischen dem anderen und mir stand. Mir ist nach dem Gespräch ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Jemand trifft eine Entscheidung, die er vorher eigentlich nicht vorhatte zu treffen. Und etwas verändert sich. Jemand anders schreibt, ich habe in dieser Woche sehr krass erlebt, wie Gott mich durch zwei Bibelstellen angesprochen hat. Die haben perfekt zu meinen Ereignissen des Tages gepasst. War toll zu erleben, wie real und lebendig Gott ist. Da ist mein Leben, ich halte an und ich erfahre, wie Gott da irgendwie reinredet und etwas verändert sich. So, wenn du die Zeit anhältst und auf Ruhepuls runterkommst und dich erkennst und Gott erkennst, dann wird nicht selten Klarheit in dein Leben reinkommen. Das ist kein Automatismus. Das funktioniert nicht immer. Das funktioniert nicht immer so, wie wir das wollen. Ja, Jesus ist kein, oder Gott ist kein Orakel, das wir mal befragen über die Zukunft oder so. Aber ich würde sagen, die kreativsten Ideen, die erwachsensten Entscheidungen, die klügsten Gedanken, die mutigsten Entschlüsse, vor allen Dingen die Entschlüsse, umzukehren oder einzulenken oder über den eigenen Schatten zu springen, jemand etwas Gutes zu tun. All diese Dinge entstehen bei mir in den Momenten, wo die Zeit anhält oder zumindest langsam verläuft. Darum brauche ich das. So, jetzt ist die letzte wichtige Frage. Wie hält man Zeit an? Wie hält man Zeit an? Man könnte sie auch ärgerlicher stellen. Sie hält nicht an, du Depp da vorne, du redest. Sie hält nicht an, meine nicht, ja? Das ist schön und gut, Ruhepuls, aber da draußen dreht sich die Welt weiter. Und zwar schnell. Und ich kann mich dem nicht einfach entziehen. Schon gar nicht regelmäßig. Du beschreibst das Ideal, schön und gut, gehört sich vielleicht für eine Predigt, aber die Realität ist anders. Und wenn du denkst, Pastoren sind überbezahlte, aber sonst faule Säcke mit viel Zeit, dann denkst, hast du vielleicht auch noch ein paar andere Gedanken zu dem, was er da vorne redet. Die Zeit hält nicht an. Bei erarbeiteten Bevölkerung. So, wie komme ich zu Momenten, in denen die Zeit stillsteht? Das ist die Frage jetzt wieder nett ausgedrückt. Drei Antworten, zwei normale, eine gewagte. Zwei normale Antworten. Der erste mit etwas Einfallsreichtum. Ich glaube, ich habe hier gerade was abgeschaltet. Nee. Einfallsreichtum. Es gibt bei den meisten von uns immer noch Rhythmus. Es gibt Dinge in unserem Alltag, die rhythmisch ablaufen. So wie so. Da müssen wir nicht dran denken, dass wir das tun. Morgens Zähneputzen ist vielleicht ein banales Beispiel. Sie sind täglich gleich. Und mein Tipp ist, versuch mit diesen Dingen ruhige Momente zu verbinden. Mit diesen Dingen, die sowieso passieren. Also Beispiel, du fährst jeden Tag 15 Minuten Bus. Okay, was tust du während dieser 15 Minuten? Man muss natürlich das ein bisschen können, in einem vollbesetzten Bus Ruhe finden. Ja, ich könnte das nicht. Ich kenne Menschen, die das können. Also was tust du während dieser 15 Minuten? Die sind sowieso da. Oder du fährst jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit und wieder nach Hause. Und vielleicht kommst du irgendwo an einer netten Stelle vorbei eigentlich jedes Mal. Du könntest jedes Mal anhalten und dich 10 Minuten auf diese Bank setzen. 10 Minuten. Vielleicht gibt es Rhythmus, der nicht jeden Tag, aber bei dir in der Woche vorkommt. Zweimal in der Woche Fitnessstudio ist ein Rhythmus, den brauchst du nicht groß. Das machst du. Was hörst du auf dem iPod in der Zeit? Wird man ja selten angesprochen im Fitnessstudio, glaube ich. Also Musik, schön. Das könnte auch eine Predigt sein oder Musik und eine Predigt. Also du könntest auch diese Zeit nutzen. Ich finde, beim Sport machen fährt man sowieso ein bisschen runter innerlich. Das fährt's nicht, aber das ist ganz gut. Also ich glaube, und jetzt müsste man mehr Beispiele bringen, und du kannst dir mal am Mittwoch den Podcast anhören, also nicht den Podcast. Wir machen immer so ein kleines Video stellen wir online nach dieser Predigt, und dann werde ich Mittwoch, Donnerstag noch mal ein paar mehr Ideen dazu sagen. Wie könnte das aussehen? Was du dazu machen musst, ist unseren Newsletter auf der Homepage abonnieren, damit du das bekommst. Ich glaube, es gibt Rhythmus in diesem Leben. Wenn wir kreativ sind, könnten wir den nutzen. Das zweite, Zeitgewinn. Ich behaupte, die Zeit anhalten bedeutet nicht Zeit verlieren, sondern Zeit gewinnen. Meistens gewinnst du. Ich merke das immer wieder, kleines Beispiel, dass Anhalten eine Investition ist und nicht ein Verbrauchen von Zeit. Ich habe mich fast daran gewöhnt, zu wissen, ich bin mit meiner Predigt schneller fertig, wenn ich nicht die ganze Zeit vor diesem Bildschirm sitzen bleibe, sondern wenn ich laufen gehe. Ich verbrauche Zeit, denke ich, aber ich bin schneller fertig. Weil das, was ich währenddessen denke und mir an Gedanken kommt, ist besser als das, was vor dem Computer passiert. Anhalten ist eine Investition. Wenn du 10 Minuten später nach Hause kommst, weil du auf dieser Bank saßt, dann hast du Zeit verloren, aber vielleicht kommst du ruhiger, netter, mit klarerem Kopf, besser gelaunt nach Hause. Und es könnte den Rest des Tages verbessern. Natürlich sagen beschleunigen. Verbessern. Ich glaube nicht, dass wir immer dabei Zeit verbrennen, sondern dass wir Zeit gewinnen. So, das waren die zwei normalen Antworten. Jetzt die gewagte. Wie hält man Zeit an? Drittens, gewaltsam. Gewaltsam. Was Jesus da tut, ist brutal. Die Leute warten, Leute, die ihn brauchen. Und die Jungs sagen ihm das. Wo steckst du denn? So, ne? Er, relativ brutal finde ich das, verweigert sich, ist weg, kommt auch nicht wieder. Widersetzt sich fast gewaltsam den Erwartungen. So, es kann sein, das ist mein letzter Gedanke heute, dass dein Rhythmus, wenn du ihn denn in dein Leben einbaust, oder die einzelnen Ruhepole, die du schaffst, dass die mit dem Zeitablauf deiner Umwelt kollidieren und dass es zu Scherben führt. Es kann sein, dass du Nein sagen musst, obwohl sich ein Ja hier absolut richtig anhören würde. Es kann sein, dass es sich total falsch anfühlt, was du dann da tust. Es kann sogar sein, dass es egoistisch aussieht, was du da tust. Ja, braucht jetzt Zeit für sich. So. Kann sein, dass du, wenn du wirklich in einem Räderwerk drinsteckst, wo du sagst, ey, mir bleibt kaum Luft zum Atmen. Das ist wirklich ungesund. Es kann sein, dass du dann fast gewaltsam etwas daran ändern musst. Und dass das nicht locker leicht von sich geht und auch nicht ohne Scherben. So was nennt man dann ausbrechen oder absagen oder zurückfahren, runterfahren oder austreten aus etwas oder abgeben etwas. Ja? Manchmal vielleicht sogar im Stich lassen, jedenfalls könnte sich das so anhören, so anfühlen. Also manchmal ist es Zeit, Gas zu geben, manchmal ist es Zeit, auf die Bremse zu treten. Das ist nicht leicht, dazwischen zu unterscheiden. Aber wenn du das tust, wundere dich nicht, wenn es sich falsch anfühlt. So, am Ende wirst du gewinnen, glaube ich. Denn das gehört zum Trainingsprogramm, das wir regenerieren. Und wenn wir das regelmäßig tun, verändert das unsere Konstitution. Und wir können den Menschen um uns herum, unserem Arbeitgeber oder unseren Mitarbeitern oder unserer Gemeinde oder unserer Familie, unserem Ehepartner nichts Besseres schenken als einen Charakter, der mehr bei sich selbst ist, mehr bei Gott ist, mehr in einen Rhythmus gefunden hat, mehr in eine Ausgeglichenheit. Deswegen glaube ich, am Schluss wirst du und deine Welt gewinnen. So, eine Frage solltest du heute nach dieser Predigt beantworten. Und die lasse ich einfach mal 10 Sekunden noch hier oben stehen oder 20 da unten. Wann und wo hältst du das nächste Mal die Zeit an? Wann und wo hältst du das nächste Mal die Zeit an?
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.